Für die herzliche Begrüßung. Wir werden es zukünftig auch so machen, dass wir diesen Zoom-Gebetsabend von der Jugend auch auf der Homepage verlinken werden. Aufgrund der Kürze der Zeit war es uns noch nicht möglich. Wer den Link will, kann uns da gerne ansprechen oder auch zum Simon oder zum Silas gehen. Die können euch den Link dann auch entsprechend schicken. Von dort her. Wir haben das letzte Woche, vor 10 Tagen im Präsidium nochmal mit Markus Gold besprochen, dass wir das zukünftig so tun werden. Ich habe heute das Privileg, den dritten Teil vom Gottesdienst zu machen. Es gibt noch einen vierten und einen fünften Teil. Und ich darf heute auch die Predigtserie Glaube abschließen. Und nächsten Sonntag ist schon unser Freund Michael Fischer da, der frühere Leiter von Teen Challenge. Er hat sicher auch was Gutes auf dem Herzen. Und dann werden wir im Oktober noch eine Predigtserie halten über das Thema Standfest. Also nach dem Glauben kommt die Standfestigkeit. Ich glaube, das ist ein gutes Bild, weil Jesus ja unser Felsen ist, auf den wir bauen. Ich möchte heute vielleicht für uns eine sehr bekannte Geschichte aus der Bibel lesen, nämlich aus Matthäus 21, 18, 28 bis 32. Die brauchst du noch nicht anklicken, Moritz, da komme ich noch. Bevor, die Geschichte ist uns bekannt, da gibt es einfach einen Weinbauern, der seine Söhne eigentlich schickt zum Arbeiten und der erste sagt, nee, mache ich nicht und geht dann doch und der zweite sagt, ja, ich mache es und geht dann doch auch nicht. Und da möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen. Aber damit ihr wisst, in welchem Kontext ist Jesus den Hohepriestern, den Pharisäern und den Schriftgelehrten gesagt hat, möchte ich euch kurz einen Abriss geben, warum Jesus die Geschichte den Geistlichen der damaligen Zeit gesagt hat. Jesus, bevor die Pharisäer zu Jesus kommen, zieht er unter großem Jubel nach Jerusalem ein. Und die Menge war, das war der Palmsonntag, die Menge war ihm zugewandt und die Menge, die ihm nachgefolgt hat, schrie Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Und dann kommt Jesus, die markante Geschichte, dann kommt Jesus in den Tempel und stellt fest, was haben die mit dem Tempel gemacht? Eigentlich dort, wo Gottes Wort gelehrt worden ist, da sind jetzt plötzlich Verkäufer, Käufer und Leute, die Geld wechseln und Taubenhändler. Und die wirft er alle raus und zitiert dann die Schrift, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und das wäre wieder die Brücke zu morgen. Wir wollen auch eine Gemeinde sein, die betet. Und dann macht Jesus, was er eigentlich immer tut, er wendet sich den Armen und den Schwachen zu. Und er macht ganz einfach, er wendet sich den Blinden zu und den Lahmen und die heilt er. Also hören wir das Bild, da wird Handel betrieben, weltliche Geschäfte, sage ich mal, und dann kommt Jesus rein und macht eigentlich das, was seine Berufung ist. Er heilt die Blinden und Lahmen. Und auch heute Morgen möchte Jesus dich berühren, auch wenn du nicht lahm und blind bist. Aber wenn du in Gottesdienst kommst, wenn Jesus da ist, was er ja versprochen hat, dass wir 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, ist er mitten unter uns und dann darf er uns anrühren, berühren, heil machen nach Geist, Seele und Leib. Und das hat er gemacht. Und wieder haben die Kinder geschrien, Hosianna, dem Sohn Davids. Und das hat natürlich die Hohepriester und Schriftgelehrten haben das zur Kenntnis genommen und sie waren darüber ärgerlich. Und sie fragen ihn, hey Jesus, hörst du, was diese sagen? Und was macht Jesus? Er antwortet ihnen und zitiert ein Psalmwort. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen hast du dir ein Lob bereitet? Also die, was eigentlich hätten wissen müssen, da weist Jesus jetzt sie darauf hin, das ist doch normal, dass das jetzt passiert. Und was in unserem Kontext ja gar nicht höflich und nur normal wäre, dann geht Jesus einfach. Lässt sie mit dieser Aussage stehen. Ich habe mir das so überlegt, was würde denn passieren, wenn ihr mir nach dem Gottesdienst eine Frage stellt, ich ein Bibelwort zitiere und euch dann stehen lasse. Dann würdet ihr denken, mein Pastor, ein bisschen Anstand wäre ja auch schön. Aber Jesus hat es gemacht. Aber Jesus ist ja nicht feige. Am nächsten Morgen, was macht er? Er geht wieder in den Tempel und hat dort gelehrt. Und dann sind wieder die Schriftgelehrten gekommen und fragten ihn Folgendes. Jetzt kannst du die Bibelstelle, die erste, einblenden. Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Und dann macht Jesus Folgendes. Er beantwortet ihre Frage wieder nicht, sondern er stellt ihnen eine Gegenfrage. Und wenn sie ihm diese beantworten, dann will er auch ihre Frage beantworten. Er sagt nämlich im 24. Vers, ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Wenn ihr mir darauf antwortet, werde ich euch sagen, wo ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Taufe des Johannes, woher stammt sie? Also wir sehen in diesem Vers, er beantwortet ihre Frage nicht, weil er weiß, die sind gar nicht aufrichtig zu mir. Die sagen mir doch gar nicht, was sie denken und glauben, denn sie wissen eigentlich, was über Johannes den Täufer glauben und denken. Das war ihnen ja bewusst. Also wenn du mich fragst, was denkst du und glaubst du, dann kann ich dir eine Antwort geben. Aber die Pharisäer blieben Jesus diese Antwort schuldig. Und nun stellt Jesus ihnen nochmals eine Frage. Eine, die nicht ganz so persönlich ist, und das ist der heutige Predigttext und das Thema von heute Morgen ist, Glaube verändert. Wir lesen aus Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Also sind wir da, wo Jesus ist mit den Pharisäern. Also, und er fragt sie jetzt, was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Vielleicht kennen wir Eltern das. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Und dann stellt Jesus jetzt diesen Männern folgende Frage. Wer von beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Antworteten sie. Und jetzt kommt's, finde ich, knüppeldick. Dann sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Was mir hier an Jesus gefällt, in der ersten Begegnung hat er sie stehen lassen, an der zweiten hat er ihre Frage mit einer Gegenfrage beantwortet und als es ihnen zu persönlich wurde, erzählte ihnen eine Geschichte, um deutlich zu machen, ihr seid mir nicht egal. Ich lasse euch jetzt nicht einfach stehen, ich möchte euch helfen, dass ihr das Ziel erreicht. Und die Frage, die er nun stellt, hätten wir doch gleich beantwortet. Wer von den beiden Söhnen hat den Willen des Vaters getan? Der erste natürlich. Der hat zwar Nein gesagt, aber dann ist er doch gegangen. Also dieser erste Sohn ist in den Weinberg gegangen. Und ich glaube, am Anfang haben die Schriftgelehrten sicher nicht gewusst, auf was Jesus hinaus wollte. Sie meinten sicher, wenn Jesus uns mit diesen beiden Söhnen vergleichen würde, dann selbstverständlich mit dem, der den Willen des Vaters getan hat. Wir sind doch die Leute in Israel. Wir kennen doch das Gesetz. Wir sind doch genau darauf bedacht, dass es genau eingehalten wird. Wir sind doch diejenigen, die im Volk keine Anstrengung scheuen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wir sind die Leiter des Volkes. Wir wollen das Volk vor dem Abfall bewahren. Aber Jesus sieht es anders. Er vergleicht den Sohn, der den Willen des Vaters erfüllt, nicht mit den hohen Priestern und Ältesten, sondern mit den Zöllnern und Huren. Das war zu der damaligen Zeit die unterste Klasse der Gesellschaft. Die Verachteten, die Zöllner, die für die Römer Steuern eingetrieben haben, die mehr eingenommen haben für sich, wie sie eigentlich hätten sollen. Und Prostitution war auch zur damaligen Zeit wahrscheinlich nicht das, was Menschen tun wollen und sollen. Und da sagt Jesus jetzt, die werden eher das Reich Gottes ererben wie ihr. Könnt ihr euch hineindenken, wie sich die Männer gefühlt haben? Also ich verzehne sogar die Minze, ich bin immer im Tempel, ich faste, ich habe Gott mein Leben gegeben und jetzt sagt Jesus, na, das ist aber nicht so ganz richtig. Die, die er verachtet, die kommen eher ins Reich Gottes wie ihr. Und er vergleicht sie mit dem Sohn, der eigentlich versprochen hat, ja, ich gehe in Weinberg, ich arbeite, ich mache deinen Willen und haben es doch nicht getan. Und wir können sie uns sicher vorstellen, die Aussage von Jesus hat die Männer sehr betroffen gemacht. Das war schlimm für sie, die doch von sich so überzeugt waren, von sich. Lass uns diese beiden Söhne mal näher betrachten. Ich möchte zuerst mit dem anfangen, der unwillig war und danach der Brave. Wir haben ja gesehen, die Reaktion des Sohnes, des ersten Sohnes war ja, nee, ich gehe nicht. Die war sehr abweisend. Ich will nicht. Wir wissen zwar, dass die Bibel hier kein Alter erwähnt, aber wir würden das eher als pubertäres Verhalten bezeichnen. Aufsässig war er gegen seinen Papa. Widerspenstig gegen die Anordnung vom Vater. Offen erklärt er seinem Papa, ich mach's nicht. Ich gehe nicht in deinen Weinberg. Kein, darf ich es mal modern sagen, kein Bock dazu. Mach selber. Ist es dein Weinberg oder meiner? Und genau das ist doch auch die Situation der Zöllner und Huren. Auch die, sie waren ja von Israel. Sie kannten die Gebote Gottes. Sie wussten eigentlich, was zu tun ist. Aber sie haben sich ganz bewusst gegen die Gebote Gottes gestellt. Sie haben so gelebt, wie es eigentlich ihnen gefällt. Was sie für angemessen und auch für vorteilhaft hin. Und dann kommt ja die Situation, wo sie Johannes dem Täufer begegnen. Sie hören seine Botschaft, die eindeutig zur Umkehr rief. Und die Zöllner fragen Johannes den Täufer, was sollen wir tun? Und er sagt ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Also er sagt, seid ehrlich. Und was machen die Zöllner und die Huren? Sie tun Buße und lassen sich taufen. Und sie bereuen, dass sie Gott so frech ins Gesicht sagten, wir leben nach unseren Geboten. Und sie haben begriffen, mein Leben kann nicht so weitergehen. Und sie taten das, was Johannes von ihnen gefordert hat. In Lukas 3, Vers 8 steht, beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt habt. Welche Relevanz hat es jetzt für uns? Wir sehen in dieser Bibelstelle, dass Buße, Hinwendung zu Christus, Umkehr auch immer verbunden ist mit einer Sinnesänderung. Aber diese Sinnesänderung soll nicht nur im Kopf geschehen, sondern sie soll auch Früchte bringen. Die Bibel spricht in dem Sinn vom Frucht oder Früchten der Buße. Es gibt keine Umkehr, keine Bekehrung, die nicht auch nach außen sichtbar werden soll, die keine Veränderung im Leben mit sich bringt. Und je weiter ein Mensch sich von Gott entfernt hat, desto stärker wird auch seine Veränderung zum Tragen kommen. Und wenn er dem Ruf von Jesus folgt, dann wird sich sein Leben verändern und wird auch eine Tat vollziehen. Wir kennen die ganz bekannte Geschichte vom Zachäus, der war ja auch Zöllner. Und als er Jesus begegnet ist und Jesus ihm sagt, ich komme heute in dein Haus, zeigt es, wie ernst seine Buße und Reue war. Nachdem er erkannt hat, wer Jesus ist, wie schrecklich seine Sünde ist, sagt er zu Jesus und gibt auch so seiner Sinnesänderung und seiner Buße einen Ausdruck. Wir lesen das in Lukas 19, 8. Währenddessen stellte sich Zachäus vor den Herrn und sagte, Herr, ich gebe dir die Hälfte meines Reichtums den Arm. Ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Also die Begegnung hat sein Leben fundamental verändert. Die Begegnung mit Christus hat sein Denken verändert, seine Gesinnung, seine Haltung. Aber es ist nicht nur beim Lippenbekenntnis geblieben, sondern er hat gesagt, das hat auch ein Resultat in meinem Leben. Und Jesus sagt dann ganz einfach, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Also, eine Sinnesänderung muss auch immer eine praktische Auswirkung haben. Wenn ich zum Beispiel erkenne, dass es nicht richtig ist, dass ich meine Steuererklärung nicht richtig ausfülle, dann sollte das zur Folge haben, dass ich meine Steuererklärung richtig ausfülle. Ansonsten ist meine Veränderung nur Theorie. Aber es ist noch nichts, keine praktische Gesinnungsänderung geschehen. Zurück zu unserem Text. Jesus sagt hier, Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes, weil sie sich von ihrer radikalen und egoistischen Haltung, ihrer Trennung von Gott zur Reue kommen. Und sie kommen zur rechtschaffenen Frucht der Buße. Sie wenden sich wieder radikal ihrem Gott zu. Und das ist doch etwas, was wichtig für jeden von uns ist. Ist doch wichtig, was wichtig ist für jeden Menschen, den wir kennen. Dass jede Person diesen Moment der Reue kennt. Dass jeder, der in der Gottesferne lebt, dass er weiß, ich brauche Jesus. Um es mal ganz einfach zu sagen. Und dann auch seine Haltung radikal ändert. Ich bin geneigt, es an dieser Stelle zu wiederholen. Ich bin ja in einer Fußballerfamilie groß geworden. Unser Platz war am Sonntagmorgen nicht der Gottesdienst, sondern der Fußballplatz. Samstag und Sonntag, wenn man gut drauf war. Bei Wind und Wetter. Aber als ich mich bekehrt habe, war am Sonntag mein Platz im Gottesdienst. Ich sage jetzt nicht, dass es Sünde ist, auf den Fußballplatz zu gehen. Versteht mich bitte richtig. Aber in der Stelle wird doch nochmal deutlich, was auch Paulus im Römerbrief schreibt. In den Augen Gottes ist doch klar, dass wir eigentlich nicht nach ihm fragen. Dass wir fern von ihm leben. Dass jeder das Seine sucht und sich selber verwirklichen will. Jeder sagt doch eigentlich zu Gott, lass mich in Ruhe. Ich will nicht in deinen Weinberg. Ich möchte das machen, was ich für richtig halte. Und deshalb beschreibt uns die Bibel uns ja als orientierungslose Schafe. Das ist ja nicht sehr schmeichelhaft, oder? Wir, die Guten, die Intelligenten, die es drauf haben. Da sagt die Bibel, wenn du ohne mich lebst, Jesus sagt es eigentlich, wenn du ohne mich lebst, bist du ein orientierungsloses Schaf. Aber das Gute ist doch, Gott hat Erbarmen mit uns. Mit unserem Zustand. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt und hat ihn stellvertretend für uns den Opfertod am Kreuz erleiden lassen, um uns zu erlösen. Also wer Jesus sein Leben anvertraut, der wird auch merken, dass sich sein Leben verändern wird. Vielleicht kennt ihr die Überlegung auch. Ich war ja 13, wo ich mich bekehrt habe, also ein Teenager. Und am Anfang meiner Bekehrung habe ich gedacht, jetzt muss ich jeden Sonntag in Gottesdienst. Jeden Tag in der Bibel lesen, jeden Tag beten. Aber ich habe gemerkt, ich will das, ich brauche das. Weil ich in einer Beziehung mit Christus lebe, ist es mir wichtig, dass ich mit Brüdern und Schwestern Gottesdienst feiere, Gemeinschaft habe. Den Willen Gottes für mein Leben aus dem Wort Gottes entdecke. Und wer Jesus sein Leben anvertraut, wird auch merken, das Leben verändert sich. Eine echte Hinwendung zu Jesus geschieht nie ohne praktische Folge. Glaube darf und soll gelebt werden. Der Glaube an Jesus ist lebensverändernd. Und deshalb fragt uns heute Jesus heute Morgen auch, willst du mir folgen? Ganz neu, auch wenn wir vielleicht schon gefühlt 100 Jahre mit ihm unterwegs sind. Und wenn du diesem Ruf noch nicht gefolgt bist, wenn du hier sitzt und sagst, ich lebe in der Gottesferne, dann möchte ich dich so recht herzlich einladen. Gott möchte, dass du gerettet wirst. Egal wie störrisch du bis jetzt gewesen bist, er will dich retten für Zeit und Ewigkeit. Das können wir vielleicht aus dieser Geschichte von diesem ersten Sohn auch sehen und erleben. Und dann kommt ja noch der brave Sohn, der sich anscheinend so vorbildlich verhält. Er hat dem Vater nicht widersprochen. Gehorsam sagt er, ich gehe in den Weinberg. Und dann geht er hin und macht doch was anderes. Und hier beschreibt jetzt Jesus die geistlichen Leute Israels, die das Gesetz halten, die äußerlich anscheinend Gottes Ordnungen beachten und sich ans Gesetz halten. Sie haben wirklich den Eindruck, sie würden so leben, wie Gott es gefällt und erwartet. Und als Johannes jetzt predigt, finden sie es nicht notwendig, Buße zu tun. Haben es nicht nötig, ihre Gesinnung zu ändern. Und Johannes geht jetzt mit ihnen nicht sehr freundlich um. Er schreibt in Matthäus 3, 7 bis 9. Als er aber sah, dass sich auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, fuhr er sie an, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch eingeredet, ihr könnt dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen? Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams. Uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Also, die sind nur gekommen und haben beobachtet, was macht Johannes jetzt? Aber sie haben nicht notwendig gefunden, diesem Ruf von Johannes Folge zu leisten. Ja, klar, wir sind doch die Pharisäer, die Sadduzäer, was will der? Die haben gedacht, wir tun doch den Willen Gottes. Wir sind doch die Hüter des Gesetzes. Und Johannes waren sie da sehr deutlich, täuscht euch nicht. Und dann sagt Jesus auch im letzten Teil von der Bibelpassage, die ich euch vorgelesen habe, in Matthäus 21, im letzten Teil, ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Also Jesus sagt ihnen hier, eigentlich habt ihr grundsätzlich dem Vater gesagt, wir wollen hingehen, wir gehen in den Weinberg. Aber als es dann soweit war, habt ihr nicht gehalten, was ihr versprochen habt. Euer Wollen war nur theoretisch. Und ihr seid doch noch in der Überzeugung, dass ihr im Dienst vom Vater steht. Aber in der Realität habt ihr euch durch euer Verhalten verraten. Und ihr seid dabei, das Himmelreich und eure Rettung aufzugeben. Jetzt ist man natürlich geneigt, was hat die Geschichte mit dir und mir zu tun? Also das mit dem widerspenstigen Sohn, dass wir mal in der Gottesferne gelebt haben und dann zu Jesus gekommen sind, auch wenn wir nicht so schlimme Leute waren. Wo liegt für uns die Herausforderung? Was bedeutet es für uns? Manchmal ist es so, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit Menschen rede, dass es gute Menschen oder fromme Menschen schwieriger haben, ihr Leben ganz in den Dienst Jesu zu stellen. Irgendwo sind sie der Überzeugung, ich bin doch recht. Ich habe doch alles richtig gemacht. Gott soll doch meine Anstrengungen anerkennen. Das darf doch nicht umsonst sein. Ich hatte einen Arbeitskollegen, wenn man mit ihm über den Glauben gesprochen hat, hat er immer gesagt, ich bin doch ein guter Mensch. Ich bin doch kein Sünder. Kennt ihr das vielleicht auch? Das ist die eine Seite. Aber die Gefahr, die ich da mal aus diesem Vers auch rausnehmen kann, es gibt sogar bei denen, die eine Umkehr, Buße und eine radikale Wendung in ihrem Leben erlebt haben, gibt es diese Gefahr, dass man sich so selbstsicher wird. Ich bin ja gerettet, was soll's denn? Mann, du, ich, beginnt sich innerlich zur Ruhe zu setzen. Man lebt von dem, was man vor Jahren erlebt hat, bei seiner Bekehrung. Die Gefahr ist, dass man vom Glaubenden, der mit Eifer Jesus nachgefolgt ist, zu Verwaltern der Wahrheit wird. Man lässt sich dann immer ansprechen vom Wort Gottes oder durch eine Botschaft. Man sitzt da und passt auf, dass alles richtig gesagt wird. Man wird zu Wächtern der Wahrheit und vergisst dabei das Leben. Ihr kennt die alle sicher auch. Wenn man mal Fußballsportler war und selber gespielt hat und in einer Mannschaft war, irgendwann hört man auf zu trainieren und zu spielen. Und was macht man denn? Man guckt die Spiele im Fernseher an. Und man weiß immer, was die Mannschaft hätte besser machen sollen. Und wenn sie noch mitspielen würde, dann Pünktchen, Pünktchen, wird alles besser laufen. Also wir sind denn so, ihr kennt ja, in Deutschland gibt es sicher 80 Millionen Bundestrainer im Fußball. Aber die Frage, die sich heute Morgen stellt, und die ist mir sehr ernst, und die habe ich mir auch sehr selber gestellt. Bin ich Zuschauer und Wächter in der Gemeinde? Wir, die wir die Spielregeln gut kennen, die wissen, wie man es machen sollte, aber vor lauter Aufpassen und Zusehen selber nicht mehr leben. Und wenn ihr in die Offenbarung hineinschaut und die Sendschreiben von Jesus anguckt, da macht er sehr deutlich, dass wir nicht denken, wir haben alles, dass wir satt sind, dass wir meinen, die Fülle zu haben. Ich möchte uns echt ermutigen, pflegt die Gemeinschaft mit Christus. Hör im Alltag die Stimme Gottes. Hab eine lebendige Beziehung zu ihm. Lass die Beziehung zu ihm wachsen. Lebe aus der Beziehung zu Christus. Ich habe es vorhin in der Gebetszeit uns nochmal gezeigt. Da, wir haben so eine kleine Lichterkette und da ist eine Batterie drin. Und wir alle, die wir Christus haben, haben eigentlich Kraft in uns. Aber es braucht immer wieder diesen Moment, wo wir Christus erlauben, dass er diesen Schalter anmacht und wir das Licht in der Welt sind. Jesus ermutigt uns doch sehr in seinem Wort. Komm zu mir, vertrau mir. Bei mir bekommst du den wahren Reichtum, auch heute Morgen. Und frag dich doch aufrichtig, welcher Sohn bin ich? Kann es sein, dass ich zum Wächter geworden bin? Ich meine das jetzt nicht verurteilen. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir im Alltag den Willen Gottes leben. Nicht, dass unsere Beziehung zu Jesus tiefgefroren ist. Wenn dem so wäre, dann bitte ich dich recht herzlich, tau sie auf. Ihr seid so still geworden. Ich möchte euch ermutigen. Und lebendiger Glaube wird in unserem Leben, wird unser Leben immer ganz konkret gestalten. Es nützt morgen am Montag nichts, dass wir sagen, eigentlich müssten wir für die Jugend beten. Mach's. Mit oder ohne Anleitung. Dir fällt sicher was ein. Wenn du denkst, man müsste mehr evangelisieren, dann lade ich dich ein, geh auf die Straße. Die Straße in Säckingen sind voller Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn du meinst, man müsste mehr fasten in der Gemeinde, dann lade ich dich ein. Beginne. Und wenn du meinst, die Leiter haben es nicht gut drauf, dann lade ich dich ein, bet für sie. Weil Jesus in unser Leben hineinsprechen will, ganz konkret. Und er möchte nicht, dass wir frühere Erfahrungen konservieren, wie so eine Dose. Beziehung zu Christus ist was Lebendiges. Und Jesus sagt hier schlussendlich und macht sehr deutlich, es kommt nicht nur darauf an, was ich sage, sondern es ist auch wichtig, was ich lebe. Glaube bedeutet Lebensveränderung. Oder man kann es auch anders, vielleicht mit einer biblischen Ausdrucksweise beschreiben. Glauben heißt Heiligung. Und wir wissen sehr deutlich, was Gott in unserem Leben eigentlich gestalten will. Ich liebe da die neue Genfer Übersetzung. Sie steht in 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Und ich möchte es jetzt mal vorlesen. Denn alles, was in der Schrift steht, alles, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wenn ich es könnte, ich würde in euch allen die Liebe zum Wort Gottes entzünden und zur Bibel. Ihr wisst, ich mag das Wort Gottes und ich wünsche, dass wir das alle haben. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit der Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also besser kann ich es nicht ausdrücken. Das ist ein Hammervers. Und egal, ob wir zuerst zu Gott Nein gesagt haben oder ob wir gleich zu ihm Ja gesagt haben, wir dürfen und möchten seinen Auftrag erfüllen. Leben wir doch in und mit Gottes Zielen und leben wir auch für seinen Willen. Und an der Stelle kann ich nur sagen, Amen. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen. Und ich möchte noch gerne für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du so viel mehr bereitet hast für uns und danke, dass du uns sehr ermutigst, dass wir nicht müde und matt werden, sondern Herr, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit dir leben. Und Herr, du weißt auch heute Morgen, wer in der Gottesferne lebt. Ich möchte dich so herzlich bitten, mach du dich deutlich in seinem Leben, dass das helle Licht des Evangeliums in seinem Leben zur Entfaltung kommt. Und Herr, wo unsere Beziehung zu dir einschlafe, da möchte ich dich bitten, mach sie durch den Heiligen Geist lebendig. Entzünde in uns ein Feuer, eine Leidenschaft für dich, Jesus. Gib uns eine Liebe für dein Wort. Und Herr, hilf uns, dass wir nicht Wächter und Zuschauer sind im Reich Gottes, sondern dass wir Menschen, Männer und Frauen, Kinder Gottes sind, die dir nachfolgen, die die Arbeit sehen, die für dich unterwegs sind, die in deinem Wille leben. Herr, dass wir mitmachen, dass du uns heute ganz neu einlädst, im Reich Gottes mitzuarbeiten, dass du uns einlädst, deinen Willen für unser Leben umzusetzen. Ich danke dir, dass es dir heute Morgen um uns persönlich geht. Herr, dass es nicht auf unsere religiöse, fromme Leistung ankommt, sondern dass es darauf ankommt, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit dir leben. Dass wir in einer Beziehung leben, die uns reich macht, die uns erfüllt, Erfüllung gibt. Danke, dass du uns berufen hast ins Reich Gottes. Danke für dieses Vorrecht, ein Sohn und eine Tochter von dir zu sein. Und danke, dass du uns ganz neu helfen willst, dass wir deinen Wille für unser Leben erkennen. Danke für dein Wort, wo wir so viel über unser Leben entdecken können und was du geplant hast. Und danke, dass wir ganz neu lernen, auch im Alltag deine Stimme zu hören. Herr, wir vertrauen dir und wir möchten es heute Morgen festmachen. Wir folgen dir nach. Sei du der König und der Herr in unserem Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass du so ein guter Hirte bist. Amen. Amen. Ich möchte euch dazu einladen, nach Abschluss des offiziellen Teils, Gebetsteam steht da am Kreuz, wenn du Gebet brauchst, wenn du sagst, ich brauche eine neue Leidenschaft für Jesus. Ich möchte auch für mein Leben den Willen entdecken. Ich möchte vom Wächter und Zuschauer und aktiver werden. Dann lade ich dich herzlich ein. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann lade ich dich ein, lade ihn in dein Leben ein. Wenn du krank bist, eine Berührung von Christus brauchst, dann komm ans Kreuz. Ihr dürft wieder Platz nehmen.